Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Joachim Gauck, eigentlich wollten Sie Germanistik studieren, haben Sie aber nicht, sondern Theologie. Wie kam es dazu?
Ja, als ich Abitur machte, das war im Jahr 58, hatten wir zwar noch keine Mauer um Ostdeutschland herum, aber wir hatten schon die ideologische Herrschaft der Kommunisten. Und wenn ein junger Mann dann nicht Mitglied der Staatsjugend, der Freien Deutschen Jugend, wie sie sich nannte, war, dann konnte er sich nun wahrlich nicht aussuchen, was er studierte. Und er konnte ganz gewiss nicht ein Fach studieren, mit dem man hätte Lehrer werden können. Also Germanistik und Geschichte, Absage, dann wurde nicht gesagt, weil sie nicht in der FDJ sind, aber die Beurteilung, die mit dem Abiturzeugnis verbunden war, sprach dann schon von mangelnder gesellschaftlicher Reife oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Und man wurde dann nicht empfohlen. Es gab immer Empfehlungen, ja oder nein, von Seiten der Schule. Ja, da musste ich ausweichen.
Ausweichen auf die Theologie ist noch interessant. Wie kam es bitte dazu?
Nun, ich komme nicht aus einem besonders frommen Elternhaus. Ich komme aus einer Seemannsfamilie, aber ich hatte als Jugendlicher doch eine ganze Zeit intensiven Kontakt zu einer evangelischen Jugendgruppe. Wir nannten diese evangelischen Jugendgruppen Junge Gemeinde, weil einen evangelischen Jugendverband oder einen christlichen Jugendverband durfte es nicht geben, denn Jugendarbeit war Sache des sozialistischen Staates. So musste die Kirche ihre Jugendarbeit im Grunde so ein wenig abtarnen als Gemeindearbeit. Und ja, das hat mich auch ein wenig geprägt. Zudem habe ich sehr früh Ausschau halten müssen nach Wahrheiten jenseits derer, die in der Schule verbreitet wurden, und bin ja vom christlichen Glauben dann relativ früh auch getröstet worden. Ich entstamme einer Familie, wo schon früh Leid eingebrochen ist. Mein Vater wurde abgeholt, als ich 11 Jahre alt war. Abgeholt, ja, das muss man für Schweizer Menschen erklären. Abgeholt nannte man in der Nazizeit wie in der kommunistischen Zeit den Vorgang, dass irgendjemand von der Staatsmacht kam, eine Person wegnahm, mitnahm und sie verschwinden ließ in einem Lager, in einem Zuchthaus. Mein Vater wurde 1951 abgeholt, weil ein Seemannskollege in den Westen abgehauen war. Und um diese Person herum hat man dann einige andere Menschen, Kollegen einfach festgenommen, hat die dann vor ein sowjetisches Militärtribunal gebracht. Diese Tribunale gab es noch bis in die Anfang der 50er Jahre hinein. Das war alles völlig geheim. Wer dort verschwand, da wurden die Familien nicht benachrichtigt. Wir haben 2,5 Jahre nicht gewusst, ob der Mann lebte oder tot war, wo er ist. Er war weg. Und ich war das älteste von 4 Kindern, war 11 Jahre alt und erlebe dies. Wenn man das nun erlebt, dann ist man natürlich in Zwietracht mit dem System, was ein schöne Lieder lehrt über die herrlichen neuen Zeiten des Sozialismus. Man hört diese Lieder, man lernt sie auch, weil man muss, aber man weiß, es ist alles Lüge. Und ein Kind in so einem Alter sucht dann Wahrheiten jenseits dessen, was die Schule und der Staat anzubieten hat.
Sie waren bekannt, auch noch vor 1989, dass Sie offene Worte sprachen in Rostock, wo Sie ja herkommen und wo Sie auch als Pfarrer tätig waren. Es ist sicher verkürzt, das auf diese Jugenderinnerung nur zurückzuführen. Da muss ja noch mehr im Spiel gewesen sein. Und meine Frage ist eigentlich, wie kamen Sie dazu? Denn das ist ja immer eine Frage. Was macht Leute, dass sie Mitläufer sind oder Täter werden? Und was macht, dass sie es nicht werden? Ja, dass sie sich sogar öffentlich dagegen wenden.
Ich habe einen Spruch, und der heißt, Widerstand ist nicht, Widerstand wird. Und in meinem Leben kann man das ganz gut sehen. Also der Widerstand beginnt ja damit, dass man das Bewusstsein einer Eigenständigkeit entwickelt, dass man ein Ich hat und dass man dieses Ich schützt und dass man diesem Ich auch traut. Und durch diese frühe Leidenserfahrung in unserer Familie lerne ich, ach, man kann auch in Opposition stehen. Man kann mal den Mund aufmachen und gegen diese Parolen der Lehrer etwas sagen. Das hilft einem nicht weiter, also man wird da nicht gefördert. Aber es hilft der Psyche, weil man zu sich selber steht. Und so gewinnt man eine Kraft, die andere nicht haben. Und manche fürchten sich, nur ein einziges Mal Nein zu sagen. Wenn du dich aber daran gewöhnt hast, öfter mal Nein zu sagen, dann bekommst du so eine Rolle, dass du dann öfter überlegst, will ich das schweigend übergehen? Will ich dazu etwas sagen oder will ich mich dagegen sogar wehren?
Sie haben mal gesagt, dass die Menschheit trotz Manipulierung, Konditionierung und mannigfaltiger Prägung die Fähigkeit zur Wahrnehmung sowie die Rückkehr zu sich selbst, zum eigenen Gewissen hat. Das heißt ja eigentlich das, was Sie gerade gesagt haben. Aber mit der Fähigkeit ist es ja so weit nicht bestellt.
Das kann man natürlich so sehen. Man kann sich auch fragen, ob die Aufklärung insgesamt überhaupt zu irgendetwas Nutze war, wenn sich nach der Aufklärung so etwas ereignet hat wie der Holocaust oder der kommunistische Terror und Massenmord. Also du kannst natürlich skeptisch sein und sagen, naja, die Menschheit lernt eh nichts dazu. Aber ich gehöre nicht zu der Menschengruppe, die so denkt. Und ich habe selber erlebt an mir und an anderen Menschen, dass man dazulernen kann und dass man sich verändern kann. Und dann kommt eben dieses wunderbare Wissen auch zu einem, dass wir eigentlich uns vergeuden, wenn wir nicht zu uns selber stehen. Das heißt, wenn wir unser Gewissen nicht ernst nehmen und unser Bedürfnis nach Wahrheit nicht ernst nehmen, unser Bedürfnis nach Freiheit nicht ernst nehmen, unseren Sehnsüchten nach Freiheit und Recht nicht trauen, sondern nur danach schauen, was mich schneller voranbringt. Und es ist eben das Wunderbare, dass Menschen nun aus solchen Erfahrungen heraus ja, Worte und Taten finden, die andere auch anstecken oder die einen selber eben nicht in der Entmutigung ersticken lassen.
Ich habe es schon gesagt, Sie waren Pfarrer, 1989 Mitbegründer des neuen Forums Rostock. Sie avancierten bald zu deren Sprecher. Sie leiteten die wöchentlichen Gottesdienste und führten anschließende Großdemonstrationen. Das haben Sie gemacht, wenn Sie sich jetzt so erinnern.
Also alle, die damals aktiv waren, kriegen leuchtende Augen, wenn sie an die Befreiung denken. Denn es gibt nichts Schöneres als Befreiung in unserem öffentlichen Leben jedenfalls. Befreiung ist noch schöner als Freiheit, weil sie hat den Zauber des Beginns und sie hat etwas Wunderbares. Wenn ich zum Beispiel an mich denke, ich war 50 Jahre alt geworden, hatte noch niemals in meinem Leben wählen dürfen. Das, was in Diktaturen Wahl genannt wird, ist eine schändliche Akklamationsveranstaltung, bei der man tatsächlich keine Wahl hat. Und nun begegne ich Landsleuten, die ich nur kenne als Feiglinge. Und plötzlich sagen sie aber ihre Angst auf Wiedersehen, wie ich es damals ausdrückte, und versuchen den aufrechten Gang. Und so wie man anfängt, sich von seiner Angst zu lösen, steigen die Kräfte überproportional.
Sie haben die Angst angesprochen, Joachim Gauck. Die Angst, einerseits jetzt mal auf die ehemalige DDR bezogen, dass man Untertanengeist pflegte und so weiter, den Mund nicht aufmachte, weil man Konsequenzen fürchtete. Aber was ja seit geraumer Zeit auch klar wird, denke ich auch den Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen DDR, dass das im Westen auch nicht so ganz das ist. Und Sie werden wahrscheinlich oft mit diesem Zitat konfrontiert. Sie haben gesagt, dass die Sehnsuchtsbilder immer vollkommener seien als die Realität, die eintritt, wenn man sich eine Sehnsucht erfüllt. Das ist in der Liebe so, das ist auch politisch so, wenn Sie von einem System gequält werden und sich ein anderes ersehen. Und dann sagen Sie weiter, wir träumten vom Paradies und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Das ist fürwahr eine herbe Enttäuschung.
Ja, eigentlich gar nicht so herbe, sondern dieser Satz, den kann man ja in vielfältiger Weise missverstehen. Eigentlich war es so eine gelinde Mahnung an meine Landsleute, zu sagen, hört mal zu, Leute, nun wollen wir mal erwachsen werden. Ja? Also im Paradies werden normale Menschen im 20. Jahrhundert in Europa nicht direkt landen. Und selbst wenn die Ossis eine Mischung aus der Schweiz, aus Schweden und Westdeutschland bekommen hätten, um nun mal so die Creme vom westeuropäischen Wohlstandsländern zu nennen. Ja? Selbst wenn sie das bekommen hätten, wäre es abgefallen gegenüber den Sehnsuchtsbildern. Und das muss man begreifen. Erwachsen geworden heißt zu akzeptieren, hier wohne ich. Und hier habe ich Möglichkeiten. Und insofern ist Nordrhein-Westfalen ein guter Ort. Es ist der Ort, wo freie Menschen in freier Selbstbestimmung ihr Gemeinwesen gestalten, in Konsens und Konflikt. Aber es ist Leben. Es ist Leben in einer offenen Gesellschaft. Und ich habe dieses Bonmot benutzt in einer Rede zum 10. Jahrestag des Mauerfalls vor großem Publikum. Gorbatschow, Bush Senior, Kohl, alle waren sie da. Und ein Ossi wurde dann auch noch gefunden und er durfte reden aus diesem Anlass. Und in dieser Rede ist der Satz gefallen. Und ich bin sehr oft darauf angesprochen. Und ich habe in den letzten Jahren aufgrund der um sich greifenden Nostalgie oder auch aufgrund der neuen Liebe zu einer visionären Politik, man hat ja plötzlich wieder einen irgendwie etwas altmodischen Abscheu vor dem Kapitalismus und kommt nun wieder mit sozialistischen Visionen. Und dann wird natürlich einem älteren, pragmatischen Deutschen ein klein bisschen schlecht. Denn er weiß, wo die Leute von Visionen träumen, ist die totalitäre Herrschaft nicht weit. Und deshalb ist meine ständige Mahnung, Leute, werdet erwachsen. Ihr werdet nicht all das erhalten, wovon ihr träumt. Aber ihr werdet einen freien Raum gewinnen, in dem ihr als Bürger Bürger tätig werden könnte.
Das ist ja genau das Problem. Also das haben Sie auch mal irgendwo gefragt. Warum nur lieben wir die Freiheit nicht? Man hat Angst vor der Freiheit. Das ist, glaube ich, auch nicht nur ein Problem der Menschen, die in der ehemaligen DDR wohnten, sondern das ist, glaube ich, was Menschliches überhaupt. Das gehört zu Menschen. Und wenn man jetzt im Osten Deutschlands aufwuchs, dort sozialisiert wurde, ist es ja ganz offenbar so, dass dort zumindest der Anspruch auf Versorgung gewährleistet war, ob ich viel gearbeitet habe, ob ich wenig gearbeitet habe. Ich fiel irgendwie nicht durch die Maschen und hier ist diese Angst ja da. Und interessant ist bei der Geschichte, dass im Spiegel vor geraumer Zeit ein Artikel war, dass sich auch junge Ostdeutsche eben die DDR zurückersehnen. Das spielt viel eine Rolle. Es geht einerseits ja auch um die Versorgung, aber auch der Umgang mit der Freiheit. Und jetzt, Sie haben es schon gesagt, noch der Clou, wir haben nicht mehr den Kapitalismus in voller Blüte, sondern der desavouiert sich zurzeit gerade auch mit all dem, was an Sensationen, an Skandalen und auch an Unmöglichkeiten um sich greift. Das ist ja eine ganze Ballung, ausgerechnet zum 20. Jahrestag. Es konturiert sich ja daran.
Ja, das nehmen natürlich viele Menschen zum Anlass, sich auf die Freiheit und die offene Gesellschaft nicht einzulassen, sondern weiterhin Klischees oder Ressentiments zu pflegen, die sich antikapitalistisch geben, in Wirklichkeit aber freiheitsfeindlich sind. Es ist überhaupt eine üble Unsitte, den Bereich der offenen Gesellschaft unter dem Sammelbegriff Kapitalismus zu subsumieren. Was fällt denn alles darunter? Und meinen wir tatsächlich die emanzipatorischen Systeme von Nord-, Mitteleuropa, Westeuropa, wenn wir Kapitalismus sagen? Oder was meinen wir? Moskau, China oder irgendwelche afrikanischen Länder? Also es ist eine üble Begrifflichkeit, mit der hier Rattenfänger hausieren gehen, ich halte nichts davon. Aber jetzt zu dem, was Sie gesagt haben, wie ist das mit der Freiheit? Fürchten wir uns nicht alle davor? Ja, wissen Sie, das musste ich erst lernen. Als ich vor 10 Jahren sprach, dachte ich noch, das ist eine Folge der lange angenommenen Haltungen von Untertanen. Das ist, der Untertan braucht Zeit, um sich in einen freien Bürger zu verwandeln. Das ist schwer und Mentalitätswandel ist unendlich langsam. Dann bin ich irgendwann vor einiger Zeit auf Erich Fromm gestoßen, der nach dem Krieg eine Arbeit vorgelegt hat unter dem Titel Escape from Freedom, die auf Deutsch heißt Furcht vor der Freiheit, nicht Flucht aus der Freiheit, sondern Furcht vor der Freiheit. Und er beschreibt eben dies, dass Menschen generell konfrontiert mit dem Anspruch, du bist frei, du kannst frei sein, eben auch Furcht haben. Und sie fliehen dann gerne. Sie fliehen in Konformismus, also zum Beispiel in eine Ideologie. Und solche Fluchtimpulse sehen wir gerade wieder, mit mehr oder weniger guten Gründen. Und ich sehe diese neue Neigung zu sozialistischen Utopien als reinen Eskapismus. Es ist eine Weigerung, die eigene Rolle zu begreifen, die eigenen gestalterischen Fähigkeiten, die man als Bürger in einer freiheitlichen Gesellschaft hat, zu akzeptieren, und man denunziert sie. Man denunziert sie, um sich nicht stellen zu müssen. Und deshalb bin ich ein erbitterter Gegner dieser neu antikapitalistischen Strömungen. Nein, Freiheit ist auch gefährlich. Und Freiheit in der Ökonomie kann extrem gefährlich sein. Sie kann auch auf anderen Gebieten der Gestaltung gefährlich sein, als Machtmissbrauch von Staaten und Einzelnen. Die ganze Geschichte legt Zeugnis davon ab. Aber die ganze Geschichte legt auch Zeugnis davon ab, dass eine bessere Form als die der offenen freiheitlichen Gesellschaft bisher nicht erkannt ist und nicht definiert ist. Und deshalb tun wir uns eigentlich nichts Gutes, wenn wir uns auf die Flucht machen in diese visionäre Politik, sondern erwachsene Menschen lernen, Politik heißt, ich gestalte das weniger Schlechte. Und Politik heißt weniger, ich gestalte das Paradies.
Joachim Gauck, Ihre Rolle als Bundesbeauftragter oder vor allen Dingen auch Ihre Arbeit für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, die haben Sie untersucht, durchforstet, gesehen, was für ein Wust an Dokumentationswut dieser Ministerien überhaupt vorhanden war. Eine unglaubliche Arbeit, stelle ich mir vor, sich durch diesen Wust von Akten zu wühlen, ist mal das eine. Das andere ist aber, das hat ja auch immer mit Menschen zu tun, was man dann da alles liest. Wenn Sie sich so zurückerinnern, was war für Sie an dieser Arbeit überraschend, schrecklich, befriedigend?
Hauptsächlich war die Arbeit befriedigend, weil sie war ein Teil einer Aufarbeitung, die nicht geprägt war vom Schlussstrichdenken, wie nach dem Krieg in Deutschland, sondern es ging darum, eine Politik zu machen, die die Interessen der Mehrheit der Unterdrückten wichtiger nimmt als die Interessen der Minderheit der Unterdrücker. Und deshalb haben wir die Akten ihrer Herrschaft, auch die geheimen Akten ihrer Herrschaft geöffnet, um das Herrschaftswissen der wenigen in Hände und Köpfe der vielen zu bringen. Es war ein emanzipatorischer Akt, unglaublich wichtig gewesen, weil zum ersten Mal in der Geschichte im Grunde dieses gesamte Geheimwissen denen zugesprochen wurde, gegen die es angelegt war. Und das macht mich natürlich stolz und glücklich. Und der Protest derer, die dadurch Schaden genommen haben an ihren Karrieren, weil sie eben früher sich haben begünstigen lassen durch Kooperation mit dem Geheimdienst, diesen Protest konnte ich gelassen ertragen. Ich wusste, wozu Revolutionen da sind in der Geschichte, damit die, die zu Unrecht herrschen, hinterher traurige Augen machen. Und in dieser Linie dürfen Sie das Handeln der Behörde verstehen. In gesetzeskonformer Art und Weise Menschen Zugang zu ihren Daten zu geben und bei einem partiellen Elitewechsel behilflich zu sein. Außerdem behilflich zu sein bei Rehabilitierung von Unschuldigen und bei der Strafverfolgung von Menschen, die sich strafrechtlich etwas zu Schulden kommen hatten lassen. Insofern war das schon ein Versuch, aufklärerische Politik mit einer staatlichen Institution zu verbinden. Und das Ganze hat dann noch dazu eben diese menschliche Komponente, weil wo es um Verrat geht und um verraten werden, da sind die Gefühle natürlich besonders lebendig, nicht? Ich wusste nicht, dass es so viel war. Wir haben eben für sehr wenig Volk, also sagen wir mal knapp 17 Millionen, Akten von, sagen wir, 160, 180 Kilometern Schriftgut gefunden. Das war schon neurotisch, das war schon nicht mehr normal. Das heißt, diese Sammelwut der Macht, die sich dadurch absichern wollte, alles zu wissen. Also Genossen, so sagte Mielke, das war der Chef der Stasi, wir müssen alles wissen. Allwissenheit ist in der alten Welt ein Attribut Gottes. Ja, und so sind die Leute. Sie sind so machtversessen, dass sie ihre Macht absolut setzen. Und dann glauben sie auch, sie dürfen alles wissen. Und so haben sie sich verhalten. Und natürlich konnte man sich ausrechnen, dass es Verrat geben würde zwischen engen Verwandten, zwischen Mann und Frau, Kind und Mutter, Vater. Wenn man das dann allerdings konkret sieht und zu diesem theoretischen Wissen ein Gesicht, ein weinendes Gesicht einer Frau, die gerade liest, dass der Mann, mit dem sie so lange verheiratet war und Vater ihrer Kinder, sie selbst verraten hat. Das ist dann doch nochmal eine neue Qualität, gell?
Worauf führen Sie es zurück, dass es das gab und nicht so selten gab? Also die Frage ist ja, und die gab es ja auch in Nazi-Deutschland sehr vehement, was macht Menschen sowas tun? Also warum tun die das?
Nazi-Deutschland war die Neigung, zum Spitzel zu werden, noch etwas anders. Es gab eine Zeit, zu Beginn der Nazi-Zeit, da musste das Reichsinnenministerium sogar in die Gestapo-Dienststellen ein Signal geben, also jetzt reicht es mal, es gab zu viele Denunziationen. Also manch einer versuchte, sich eines ungeliebten Ehemanns zu entledigen oder einer Ehefrau oder eines Konkurrenten. Die Leute waren also massenhaft begeistert vom Regime und deshalb waren die auch gerne bereit, mal zu denunzieren. Daraus ist nicht immer gleich ein Dienstverhältnis entstanden, aber eine große Bereitschaft zum Mitgehen mit dem Regime. Der Kommunismus hat nie die massenhafte Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung erlangt. Das waren immer Minderheiten, die mit dem System gegangen sind. Und er musste deshalb stärker präsent sein in den abständigen und oppositionellen Bevölkerungsgruppen. Und er hat deshalb sehr intensiv und systematisch Menschen geworben aus diesen Bevölkerungsgruppen. Zunächst wollte man gar keine aus der eigenen Partei. Hat sich später geändert, weil man nicht genug andere fand. Aber man hat dann sehr systematisch Leute unter Druck gesetzt und die Mitwirkung hier war eigentlich weniger aus Zustimmung, sondern aus Unfähigkeit, Nein zu sagen. Manchmal verlockt durch Privilegien oder Geschenke und oftmals Verrat ist doch auf der politischen Ebene häufiger eine Männersache als eine Frauensache. Häufig bei Männern die geheime Verführung bedeutend sein zu können. Manchmal von Menschen, die gar nicht so sehr überzeugt sind vom System.
Die Kritik am Vaterland, am Deutschen in Ost und West, also dann haben Sie gesagt, ist ein Land des Gehorsams. Das Land selbstverliebten, melancholischen Verklärens der eigenen Ohnmacht, von Orientierungsschwierigkeiten in einer Spätmoderne, haben Sie gesprochen, aber auch von einer fundamentalen Verweigerung und vom Selbstbetrug, die Fakten der Repression mal in der Gänze anzuerkennen. Ist das wirklich ein deutsches Problem?
Nein, nur ich bin Deutscher. Und deshalb ärgert mich das natürlich mehr, was hier geschieht, als das, was in Moskau geschieht oder in den Vereinigten Staaten oder bei den Niederländern. Es gibt bestimmte Dinge, die ich an anderen Völkern bewundere, zum Beispiel an den Polen ihre Freiheitsliebe. Davon hätte ich gerne mehr in Deutschland. Wahrscheinlich hat das Schweizer Volk auch mehr Liebe zur Freiheit. Aber inzwischen geht es ihnen so gut dort drüben in der Schweiz, dass ich auch nicht sicher bin, ob sie nicht vielleicht ihre Sicherheit doch auch mehr lieben als die Freiheit. Jedenfalls die Deutschen tun Letzteres. Und das ist natürlich einem Typus wie mir nicht so ganz geheuer. Und deshalb gucke ich manchmal mit großen Augen in Richtung USA oder Niederlande oder Polen, wenn es um Freiheit geht. Aber Sie haben völlig recht, in jedem Menschen gibt es das Bedürfnis, ich möchte sicher sein. Das ist auch legitim. Und es gibt im Grunde in jedem Menschen auch eine gewisse Sorge, ist denn die Freiheit nicht zu gefährlich? Aber ich liebe halt die Systeme und die Menschen, die es mit der Freiheit wagen. Deshalb bin ich den Gram, die praktisch nostalgisch immerfort an angeblichen Vorteilen des einstigen Systems hängen, die geregelte Armut vergessen, indem sie eine Fürsorgediktatur rühmen. Die Fürsorge hielt sich doch in argen Grenzen. Also wenn junge Familien über 10 Jahre auf eine Wohnung warten müssen, dann kann ich das nicht als besonders sozial empfinden. Und wenn man mit 220 Ostmark wie meine Großmutter Rente durchkommen muss, ist das auch nicht sozial. Und wenn man mit den Behinderten umgeht, wie die DDR mit den Behinderten umgegangen ist, ist das auch wenig sozial.
Wie ging sie denn mit denen?
Miserabel. Die Förderung entsprach auch nicht annähernd dem, was im Westen Deutschlands für Behinderte getan wurde. Also dieser ganze Quatsch von diesem sozialen Paradies, der widert mich langsam an. Aber es ist wie so oft, wenn du während deines politischen Lebens Dinge nicht wahrnehmen willst, wenn du Wirklichkeit verlierst und die Meinung der Herrschenden an die Stelle der tatsächlichen Fakten setzt, dann wirst du dich später auch nur selektiv erinnern. Und du wirst im Grunde ein Konstrukt erinnern und dir zusammenbasteln, das dir nun eine Begründung dafür abgibt, dass du jetzt eben abständig und kritisch bist. Ja, damals war es schön. Jetzt lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf Ihre Bemerkung, dass junge Leute jetzt auch solche nostalgischen Sprüche drauf haben. Und das ist mir jetzt mehrfach begegnet. Wenn man heute an Gymnasien geht und spricht mit Abiturienten, dann begegnet einem zur DDR eine Einstellung, die es bei den Abiturienten 88 und 89 überhaupt nicht mehr gab. Da gab es pro Klasse vielleicht 3, manchmal 4, manchmal nur einen Überzeugten. Alle anderen waren kritisch. Und wenn du heute in die Klassen der Altersgenossen gehst, dann erzählen sie dir etwas von einer DDR, die du gar nicht kennst. Du schaust sie an und du weißt sofort, es ist nicht ihr eigenes Wissen, sondern Eltern und Lehrer haben ihre eigene Sicht weitergegeben.
Also so gesehen sind Deutschen dann aber schon speziell bedient.
Ja, also mir reicht's nun langsam mit dieser Erfindung einer harmlosen Vergangenheit. Ich erlebe das zum 2. Mal. Nach dem Kriege hieß es in manchen informellen Kreisen, es war ja auch nicht alles schlecht beim Führer. Ja, der Führer hatte ja die Autobahn gebaut, wie wir alle wussten. Und es gab Vollbeschäftigung, den werktätigen Menschen ging es blendend und es gab Zucht und Ordnung. Naja, und nun habe ich dasselbe Spruchgut mit Ausnahme von Autobahnen. Ja, damit hatte es die DDR nicht so. Aber wenn Sie an die Stelle von Autobahnen setzen, Kindergärten oder Kinderkrippen, dann können Sie sagen, Vollbeschäftigung, Kinderkrippen und Zucht und Ordnung, ja, und dann haben sie wieder diese Trias des gezinkten Erinnerns. Das sind meistens 3 Dinge. Es war auch nicht alles schlecht beim Führer. Nein, sage ich dann ironisch. Es gab die Liebe, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und schöne Musik.
Wenn Sie das so sagen, ist es ganz leicht für mich überzuleiten. Seit 2003 sind Sie Vorsitzender des Vereins gegen Vergessen für Demokratie. Sie führen unter anderem hier auch Veranstaltungen durch, nebst Ausstellungen über die Folge der beiden Diktaturen, die Deutschland einmal ganz und einmal zur Hälfte erfahren hat. Der 9. November ist auch wieder ein Tag des Erinnerns. Sie sehen, sonst würden Sie ja nicht diesem Verein vorstehen, ja, in jedem Fall sehr viel Sinn in diesem Erinnern, eben nicht nur an die ehemalige DDR, sondern eben auch an den Nationalsozialismus. Was ist für Sie daran so extrem wichtig? Es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die finden, naja, nu, es schlimm war es, wir haben alle erfahren, was war, nu lassen wir es auch mal gut sein.
Natürlich gibt es solche Stimmen auch manchmal, auch von sehr ernsthaften und sensiblen Menschen. Nun, die Mehrheit der Deutschen sieht das anders und hat sich verschworen, wir wollen nicht vergessen. Und das ist gewachsen, diese Überzeugung. Die Deutschen sind nicht immer so gewesen, sondern sie haben nach dem Krieg sehr schnell zu vergessen versucht. Und nun kommt eine spezielle Erfahrung hinzu, dass die Generation der 68er dann sehr, sehr intensiv das Thema Schuld nochmal auf die politische Agenda gesetzt hat. Und dann kann man doch sagen, auch wenn die 68er viel politischen Unsinn verbreitet haben, lassen wir das mal aus. Aber durch dieses neue Anschauen der diktatorischen Vergangenheit und des Themas Schuld ist es zu so etwas wie einem kathartischen Prozess im größeren Ausmaß gekommen, sodass man sagen kann, die westdeutsche Gesellschaft hat doch sehr stark an Glaubwürdigkeit gewonnen, als sie das Thema Schuld und Verantwortung angenommen hat. Natürlich stehen erschreckende Erfahrungen am Beginn eines solchen Prozesses. Du musst erstmal die Fakten begreifen, du musst zulassen, was im Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Dass wir das nun doch irgendwie geschafft haben, nicht einfach auf Dauer fortzulaufen vor der eigenen Schuld, hat die Nation reifer und vertrauenswürdiger gemacht. Und seitdem kann ich auch besser damit umgehen, ein Deutscher zu sein. Insbesondere dann natürlich, nachdem wir eine friedliche Freiheitsrevolution hingekriegt haben im Osten. Aber wenn wir nun mal den Osten Deutschlands anschauen, dann sind ja diese Prozesse der Selbstkritik und der inneren Einkehr nach 68 überhaupt nicht gelaufen. Das ist eine vormoderne Gesellschaft, die im Grunde sich gemogelt hat auf die Seite der Sieger, Faschisten. Wir haben die Deutschen nicht mehr Deutsche genannt, die Krieg geführt hatten und den Holocaust, sondern das waren die Faschisten, wie eine andere Rasse. Ja? Wir aber waren an der Seite der Sowjetunion, der Sieger der Geschichte. Also selbstverständlich werden wir die Erfahrungen, die wir haben machen müssen in Diktaturen, auch im Kampf gegen Diktaturen, auch die Geschichte unserer Niederlagen, nie vergessen wollen. Aber warum? Doch nicht, um uns nur an die Vergangenheit zu binden, sondern wir glauben, dass Menschen, die gesehen und erlebt haben, erfahren haben, wie schnell Bürgerrechte, Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Recht verloren gehen, dass die für diese Werte eintreten müssen und dass wir nicht durchs Leben kommen nur als Konsument, der sich fragt, ja, wie komme ich am besten und billigsten durchs Leben, sondern Menschen sind verantwortungsfähig. Und das ist das, was wir aus dieser Geschichte rübernehmen in die Gegenwart. Nur als jemand, der als Bürger weiß, diese Gesellschaft bedarf deines Engagements, wird die Demokratie überlebensfähig bleiben. Die kann auch verkommen ohne jeden Diktator. Und deshalb brauchen wir handlungsfähige Menschen und handlungsfähig werden wir, indem wir zu unserer eigenen Verantwortung Ja sagen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.